Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses Buch mit dem Titel Der ewige Jesus wird Ihrem Glaubensleben ganz neuen Auftrieb geben. Die Autoren beleuchten Aspekte vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es macht deutlich, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben. Es ist später, als Sie denken. Hören Sie heute von Randall Price den ersten Teil des 9. Kapitels mit dem Thema Der Kampf um den Tempelberg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Kampf um den Tempelberg. Die Wiederkunft Christi ist nahe. Wo aber wird der Ort seines Kommens sein? Die Bibel sagt es uns ganz deutlich: Israel, respektive Jerusalem. Jesus wird in einer Zeit der Trübsal kommen, um das jüdische Volk aus der Bedrängnis zu retten. Aus dem Zusammenhang der Prophetie ist ersichtlich, dass dann der Tempel wieder aufgebaut werden und prophetische Bedeutung haben wird. In Maleachi 3, die Verse 1 bis 3, heißt es zum Beispiel, dass der Herr plötzlich in einer Zeit des Gerichts zu seinem Tempel kommen wird. Er wird die Söhne Israels reinigen, sodass sie gerechte Opfer darbringen können. Wir lesen dort: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. In den letzten Tagen vor dem Kommen des Herrn wird in Jerusalem also wieder ein Tempel stehen. In der Tat werden bereits heute Vorbereitungen für dessen Bau getroffen. Die Konflikte in der Welt werden den Weg für die Trübsalzeit bereiten und damit schlussendlich für das zweite Kommen Jesu. Jerusalem steht im Zentrum von Gottes Aufmerksamkeit. Er hat verheißen, dass er eines Tages dorthin zurückkehren wird. In Sacharja 8, Vers 3 steht: So spricht der Herr: Ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalem. Aber er wird nicht nur nach Jerusalem zurückkehren, sondern er wird es auch verteidigen, weil es sein Augapfel ist. So wie es Jesaja 37, Vers 35 sagt: Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Warum ist diese Stadt und insbesondere der Tempelberg für Gott so immens wichtig? Weshalb werden sie in der Zukunft eine so wichtige Rolle spielen? Betrachten wir dazu die Geschichte des Tempels in der Vergangenheit, das Problem des Tempelbergs in der Gegenwart und die Verheißung für den Tempelberg in der Zukunft. Die Geschichte des Tempels in der Vergangenheit. Gott führte einst Abraham mit seinem Sohn Isaak auf den Berg Moria, um ihm dort eine besondere Verheißung zu geben. An diesem Ort beginnt die Geschichte Israels und es ist der Anfang der Erlösung. Abraham repräsentiert Israels als Stammvater der Nation und Isaak ist dadurch, dass er Gott zum Opfer gegeben werden sollte, dann aber auf Gottes Anordnung hin stattdessen ein Widder geopfert wurde, bereits ein Bild für die Erlösung. Allerdings lag das noch in der Zukunft. Gott musste sein Volk ja erst an diesen Ort bringen. Er ebnete ihnen aber mit mächtiger Hand den Weg aus Ägypten durch die Wüste in das verheißene Land. Am Fuß des Berges Sinai begegnete er Israel und konstruierte, sozusagen um sie vor dem Glanz seiner Gegenwart zu schützen, ein Zelt, die Stiftshütte. Gott würde seinem Volk eines Tages einen festen Platz zur Begegnung mit ihm geben auf seinen Bergen. Zur Zeit Salomos wurde dann der erste Tempel gebaut. In diesem Tempel befand sich das Allerheiligste und darin die Bundeslade. Das Allerheiligste war der Ort, an dem Gott den Menschen begegnete. Zwischen den Flügeln der Cherubim wollte er sich den Menschen zu erkennen geben. Davon lesen wir in 2. Mose Kapitel 25, die Verse 21 und 22. Aufgrund von Israels Übertretungen des mosaischen Gesetzes wurde dieser Tempel später als Gericht Gottes von den Babyloniern zerstört. Als die Juden aus ihrem babylonischen Exil nach Israel zurückkehrten, bauten sie einen zweiten Tempel. Dieser befand sich jedoch unter der Kontrolle fremder Völker und darum wurde er öfters entweiht. Damit wurde bereits der heutige Konflikt um den Tempelberg vorgeschattet. Jener Tempel wurde von Herodes dem Großen etwa 19 vor Christus wieder aufgebaut. Er wurde aber immer noch der zweite Tempel genannt und nicht der dritte. Seine Opferriten folgten nämlich immer noch dem alttestamentlichen Muster. Demnach wäre der Begriff Renovation wohl eher angebracht. Der zweite Tempel existierte, als Jesus auf der Erde lebte. Es war der Tempel, den er als jüdischer Mann dreimal im Jahr besuchte. Diesen Ort kannte er gut während seines Erdenlebens. Die Konturen des Tempels waren vielleicht auch das Letzte, was er vom Kreuz aus sah. Es war der Tempel, über den er die Zerstörung prophezeite, weil die Juden Jesus bei seinem ersten Kommen nicht als ihren Messias anerkennen wollten. Heute noch sieht man die Folgen der Zerstörung Jerusalems. In Lukas 19, Vers 43 und 44 lesen wir: Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Diese Prophezeiung wurde 70 nach Christus wörtlich erfüllt. Die Steine, die heute dort liegen, sind exakt dieselben, die damals von den Römern umgeworfen und liegen gelassen worden sind. Während der darauffolgenden Jahre in der Zeit des Byzantinischen Reichs wurde der Tempelberg wüst liegen gelassen. Diese öde Steinfläche hatte sich vormals im Allerheiligsten befunden. Im Jahr 638 nach Christus startete der Islam eine Invasion in das Heilige Land, insbesondere nach Jerusalem. Die Muslime kamen zum öden Ort des Tempelbergs. Weil Jesus als Prophet im Koran vorkommt und man David und Mohammed als wichtige Gestalten im Islam ansieht, richteten sie selbst ihre Aufmerksamkeit auf diesen Tempelberg. Laut einer Geschichte im Koran machte Mohammed einst eine Nachtreise. Eigentlich war es ein Traum, den Mohammed hatte, aber er wurde später als Nachtreise interpretiert. Er sei also in seiner Nachtreise auf einem magischen Tier geritten, das den Schwanz eines Pfaus und den Körper eines Pferdes, die Flügel eines Adlers und den Kopf einer Frau hatte. Es wird erzählt, dass er Mekka in Saudi-Arabien verlassen habe und den ganzen Weg bis Jerusalem geflogen sei. Das wurde später im Koran aufgezeichnet. Wir lesen dieses in Sure 17, Vers 1. Der Ort, an den seine Reise ihn führte, wurde die entfernteste Moschee genannt. Der Koran sagt allerdings nicht ausdrücklich, es sei Jerusalem gewesen. Und ganz sicher spricht er nicht vom Tempelberg. Das ist eine viel spätere Interpretation. Selbst muslimische Ausleger stimmen darin überein, dass die Moschee, die hier genannt wird, diejenige von Medina gewesen sein muss. In Jerusalem gab es zu diesem Zeitpunkt nämlich noch gar keine Moschee. Es existierten nur zwei Moscheen, eine in Mekka und eine in Medina. Die Muslime pilgerten bis 5 Jahre nach dem Tod Mohammeds keineswegs nach Jerusalem. Der Islam versuchte also, eine vorher schon existierende religiöse Stätte zu übernehmen und als seine eigene zu deklarieren. Neben dem Koran ist im Islam auch der Hadith von Bedeutung. Darin lesen wir Folgendes über Jerusalem: Dem, welcher nach Jerusalem kommt, sind alle seine Sünden vergeben durch Allah. Jeder, der einen Tag in Jerusalem fastet, ist gerettet vom Feuer der Hölle. Nun, wenn Jerusalem für den Islam derart wichtig ist, dann würde man doch erwarten, dass dieser Stadt im Koran ein entsprechender Stellenwert eingeräumt wird. Tatsache aber ist, dass Jerusalem kein einziges Mal erwähnt wird. Dazu wird Jerusalem im Alten Testament über 800 Mal genannt und das bereits etwa 1000 Jahre bevor es den Islam überhaupt gab. Trotzdem behauptete der Scheich der Al-Aqsa-Moschee, Jerusalem steht an der Spitze der heiligen Stätten im Islam. Keine Stadt gleicht ihrer Heiligkeit außer Medina und Mekka. Jerusalem gehört uns und nicht euch. Diese Stadt ist wichtiger für uns als für euch. Jerusalem ist der Schlüssel zu beidem, Krieg und Frieden. Er meint also damit, Jerusalem sei für den Islam und die Muslime viel wichtiger als für die Juden und Christen. Von der Geschichte her lässt sich das allerdings nicht belegen. Bilder vom Tempelberg, selbst solche aus dem 18. Jahrhundert, zeigen, dass dort heilige Stätten wüst gelassen worden sind. Es war kein Pilgerort. Obwohl doch der Hadith verkündet, durch einen Tag Fasten in Jerusalem entrinne man der Hölle, gibt es keine Wallfahrten nach Jerusalem und wir sehen auch keine muslimischen Pilger dort. Während der ganzen byzantinischen Zeit war Jerusalem nur eine unbedeutende Stadt im Hinterland und noch weniger war sie jemals die Hauptstadt eines arabischen Staates. Erst nachdem die Juden Jerusalem im Sechstagekrieg im Juni 1967 wieder zurückerobert hatten, beanspruchten die Araber die Stadt derart für sich. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Jerusalem für den Islam in den letzten 1300 Jahren eine gewisse Bedeutung hatte. Aber sie hatte nicht die politische Bedeutung, die ihr heute zukommt. Erst nach dem Sechstagekrieg wurde diese Stadt zum Stein des Anstoßes. Nicht nur in religiöser Hinsicht für den Islam, sondern weltweit. Am 7. Juni 1967 hissten die Juden voller Freude die israelische Flagge über der Moschee auf dem Tempelberg. Allerdings waren sie sich selbst nicht ganz im Klaren darüber, was nun genau passieren würde. Moshe Dayan, der Oberbefehlshaber des Sechstagekriegs, traf sich wenige Tage nach dem Krieg privat mit arabischen muslimischen Führungspersönlichkeiten. Seine Absicht war, den Muslimen die Kontrolle über die heiligen Orte auf dem Tempelberg zurückzugeben, um mit der muslimischen Welt in Frieden zu verbleiben. Allerdings holte er keine Regierungsunterstützung ein. Obwohl die Stadt Jerusalem nun unter jüdischer Oberhoheit stand, wurde die Verwaltung des Tempelbezirks einem muslimischen Gremium unterstellt. Aus dieser Art von Übergabe resultierte allerdings, dass von arabischer Seite jegliche Zuständigkeit der Juden über den Tempelberg und im Prinzip natürlich auch über die Stadt bestritten wurde. Als 1987 die erste Intifada, der palästinensische Volksaufstand gegen Israelis, begann, lautete die palästinensische Forderung, man wolle die Kontrolle über die Stadt Jerusalem wie auch über die heiligen Stätten auf dem Tempelberg. Die zentrale Frage der Osloer Vereinbarungen, die etwa 10 Jahre lang in Kraft waren, lautete, wie die Verantwortlichkeit für Tempelberg und Stadt aufgeteilt werden solle. Trotzdem aber machte Yasser Arafat damals Aussagen, die ganz deutlich zeigten, die Palästinenser würden ganz sicher keine Teilung des Tempelbergs akzeptieren. Jeder, der nicht die Tatsache akzeptiert, dass Jerusalem die Hauptstadt eines palästinensischen Staates sein wird, erklärte Yasser Arafat, und nur dieses Staates kann zum Toten Meer gehen und daraus trinken. Was so viel bedeutet wie Selbstmord begehen. Folgende Worte äußerte Yasser Arafat im Januar 1996 bei einem Treffen zwischen ihm und arabischen Botschaftern. Es war eine geheime Aufzeichnung. Wir Palästinenser werden alles einnehmen, einschließlich des gesamten Jerusalems. Wir planen, den Staat Israel zu eliminieren und einen palästinensischen Staat zu errichten. Und Faisal al-Husseini, den ich selbst mehrere Male interviewt habe, sagte, falls Israel darauf beharrt, die palästinensische Hoheit über den östlichen Teil Jerusalems nicht anzuerkennen, dann ist es das Recht der palästinensischen Seite, ihre Rechte vom Jordan bis zum Mittelmeer einzufordern. Faisal al-Husseini war von palästinensischer Seite als provisorischer Gouverneur Jerusalems eingesetzt worden. In dieser Funktion empfing er oft all die politischen Würdenträger, die nach Jerusalem kamen. Er vertrat auch die Ansicht, dass der Tempelberg ein muslimischer Friedhof sei. Er selbst wurde inzwischen dort beigesetzt und die Juden ihn darum nicht betreten durften. Das stimmte voll mit der palästinensischen Position überein, den Zugang zum Tempelberg ausschließlich Moslems zu erlauben. Der mir persönlich bekannte Scheich Ikrima Sabri wurde von Yasser Arafat zum palästinensischen Mufti von Jerusalem ernannt. Seine Meinung zum Tempelberg: Es gibt nicht das geringste Anzeichen für die Existenz eines jüdischen Tempels auf diesem Platz in der Vergangenheit. In der gesamten Stadt gibt es nicht einmal einen einzigen Stein, der jüdische Geschichte vermuten lässt. Diese Aussage verblüfft jeden, der einmal nach Jerusalem gereist ist und sich all die herabgestürzten Steine angeschaut hat, auch in den Museen. Sie ist aber Teil der Bestrebung geworden, die Geschichte umzuschreiben. Und Propaganda funktioniert ja nach folgendem Prinzip. Wenn man es oft und lange genug sagt, kommt irgendwann der Zeitpunkt, ab dem zumindest ein Teil der Leute es einfach glaubt. In einem Stadtführer aus den 1930er Jahren, der von der muslimischen Behörde, der übrigens besagter Mufti angehörte, herausgegeben wurde, heißt es über den Tempelberg: Dieser Platz ist einer der ältesten auf der Welt. Seine Heiligkeit rührt von frühester Zeit. Seine Identität mit dem Tempel von Salomo ist jenseits jeglicher Diskussion. Was sich geändert hat, ist also nicht die historische Wirklichkeit, sondern die politische. Das ist der Konflikt um den Tempelberg.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Der ewige Jesus hörten Sie soeben den ersten Teil des 9. Kapitels von Randall Price mit dem Thema Der Kampf um den Tempelberg. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044-952-1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.